das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist ein Skandal aus dem Norden Englands, der aber weit über die Grenzen Großbritanniens hinweg hinausreicht. Unsere Tagesthemen. Und alle schauten weg, der Missbrauchsskandal von Rotherham. Außerdem wenig Hoffnung auf Besserung. Die Ebola-Epidemie breitet sich aus. Und Popsensation nach 35 Jahren. Kate Bush live in London. Wir haben uns heute entschieden, die Sendung mit einer Geschichte zu beginnen, die uns alle fassungslos zurückließ. Es geht um ein Verbrechen, das für sich allein schon schlimm genug ist. Doch es geht auch, wie so oft, darum, dass niemand dieses Verbrechen hat sehen wollen. In der nordenglischen Stadt Rotherham sind über einen Zeitraum von 16 Jahren Kinder und Jugendliche missbraucht und vergewaltigt worden. Von hunderten Kindern ging man schon vor Jahren aus. Doch nun offenbart ein Untersuchungsbericht in Großbritannien, es waren 1400. Wie geht das, dass Lehrer, Eltern, Stadtangestellte, Polizisten nicht geholfen, nicht eingegriffen haben, obwohl sie davon wussten? Annette Dittert berichtet.
Die Opfer sind vor allem Mädchen zwischen 11 und 16. Die Täter kommen meist in Limousinen, wie in diesem Polizeivideo, und greifen sie von der Straße ab. Die jahrelangen Misshandlungen und Vergewaltigungen waren der Polizei und der Stadt bekannt, aber alle sahen weg. Wenn die Kinder zur Polizei gingen, wurde ihnen selbst die Schuld gegeben. Den Tätern geschah nichts. Einige der Täter wurden vor 4 Jahren verhaftet, alles Mitglieder der pakistanisch-britischen Gemeinde. Ein Grund, warum die Polizei nicht früher eingriff. Die Leiter der Sozialämter und die Polizei wollten die ethnische Dimension herunterspielen. Sie waren offensichtlich verwirrt, wie sie mit dieser Tatsache umgehen sollten und fürchteten, als Rassisten dazustehen. Und die Mädchen schweigen aus Scham und Angst vor den Tätern. Bei einem Dreh vor 2 Jahren trafen wir Abby und ihre Freundinnen, die selbst Opfer dieser Gangs waren. Das passiert hier dauernd. Ja, mir auch schon. Erst denkst du, das ist dein Freund. Und sie laden dich ein und geben dir Bier. Dann wollen sie mit dir schlafen. Und dann tauchen plötzlich all die anderen Typen auf, die es alle mit dir machen. Manchmal zahlen sie dir am Ende was. Für die sind wir Dreck, Nutten. Weil weiße Mädchen Sex haben dürfen. Und ihre Frauen dürfen das erst, wenn sie heiraten. An die kommen sie aber nicht so einfach ran wie an uns. Deshalb sind wir Dreck für die. Zeit und Kamran sind Teil der Szene, die den privaten Mädchenhandel als Geschäft entdeckt hat. Sie beide aber sind nur kleine Dealer. Das, was den Mädchen hier angetan wird, finden sie widerlich. Aber sie wissen, wie es läuft. Wenn sie pro Mädchen am Tag 10 Typen haben, jeder zahlt 20, dann sind das 200. Und das ist nur eins. Wenn du 5 am Start hast, ist das ein Tausender am Tag. Noch dazu sei das Geschäft wesentlich einfacher als Drogenhandel, da die Mädchen in private Wohnungen gebracht werden, die niemand kontrollieren könne und zunächst auch oft alles mitmachten. Und dann zeigen die auch echt alles in ihren Minikleidern. Wenn die Männer die so sehen, denken die, klar, für die sehen die aus wie Nutten. Die würden das nicht mit ihren eigenen Mädchen machen. Hier aber sind die Mädchen der Gesellschaft egal. Die Polizei jedenfalls macht nichts. In Rotherham gab es jetzt gestern erste Konsequenzen. Der Vorsitzende des Stadtrats trat zurück und auch die Polizei kündigte Konsequenzen an. Wir haben Untersuchungen eingeleitet, um die verantwortlichen Beamten zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Untersuchungen, die sich jetzt ausdehnen dürften, denn Gangs wie die von Rotherham gibt es in so gut wie jeder Stadt im verarmten Norden des Königreichs.
Seit heute Morgen wird zum ersten Mal ein Ebola-Patient in Deutschland behandelt. In Hamburg landete am Vormittag ein Spezialjet. Das ist Hoffnung für den Kranken aus Afrika, der selbst aus dem Flugzeug aussteigen konnte, und für alle Hamburger keine Gefahr, wie die Gesundheitsbehörde der Hansestadt mitteilte. Ein extra für Infektionen ausgestatteter Rettungswagen brachte den Patienten ins Universitätsklinikum Eppendorf, in dem seit Jahren am Ebola-Virus geforscht wird. Der Epidemie-Experte hatte sich bei seinem Einsatz in einem Labor in Sierra Leone angesteckt. Offenbar geht es zunehmend vielen Pflegern und Ärzten wie ihm. Die Rettung vor dem Tod wird für die Retter selbst zur tödlichen Gefahr. Sabine Boland berichtet.
Hochrisikozone. In diesem Fall ist das gefährliche Gebiet im sicheren Brüssel. Medizinisches Personal wird für den Einsatz gegen Ebola ausgebildet. Ohne die Schutzanzüge dürfen Kranke nicht versorgt werden. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen schickt seit Monaten Schwestern, Pfleger, Experten nach Westafrika. Wenn ihr es mit einem Toten zu tun habt, erklärt der Trainer, dann haltet erst mal kurz inne und sprecht euch ab. Desinfizieren zum Beispiel ist lebenswichtig. Die Leichen sind hoch ansteckend. In Westafrika riskieren die Helfer ihr Leben. Rund 120 sind bereits gestorben. Mehr als 240 haben sich mit dem Ebola-Virus infiziert. Viele der medizinischen Mitarbeiter arbeiten sehr lange. Sie sind 12 Stunden auf der Station, sie kümmern sich um die Patienten. Da ist es leider nur menschlich, dass nicht immer alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Ein Ebola-Training hat sie nie bekommen. Diese Krankenschwester arbeitet in einer kleinen Gesundheitsstation, eine Autostunde entfernt von Liberias Hauptstadt. 2 Ebola-Verdachtsfälle hat sie aufgenommen. Testen, ob sie wirklich Ebola haben, kann sie nicht. Meine Patienten wollen in ein Behandlungszentrum von Ärzte ohne Grenzen gebracht werden. Ihre Papiere sind vorbereitet. Ich habe seit heute Morgen versucht, einen Krankenwagen aus Monrovia zu bekommen, aber es kommt keiner. In Liberias kaputten Gesundheitssystem fehlt es an allem. Auf 10.000 Einwohner kommt nicht mal ein Arzt. Dieser Mann wartet auf Hilfe in der Hauptstadt Monrovia. Helfer der staatlichen Notfalltruppe machen sich bereit für ihre tägliche Runde. Der Mann, der Fieber hat, ist der Erste, den sie heute abholen. Familienmitglieder werden befragt. Welche Symptome hat der Patient? Seit wann? Es hat lange gedauert, bis die liberianische Regierung die Epidemie ernst genommen hat. Erst seit kurzem gibt es die Spezialtruppe, aber auch sie ist hoffnungslos überfordert. Zu viele Verdachtsfälle gibt es, zu viele Kranke. Am Ende der Runde ist der Krankenwagen voll von Menschen mit Ebola-Verdacht. Wer vorher noch nicht mit dem tödlichen Virus infiziert war, steckt sich jetzt vielleicht an. Da ist die Tatsache, dass der Krankenwagen nur langsam vorankommt, vermutlich das geringste Problem.
Es wurde schon als Erfolg gewertet, dass sich diese beiden Männer gestern überhaupt getroffen und die Hand gereicht haben. Doch schon einen Tag nach dem Treffen des russischen und ukrainischen Präsidenten darf man sich getrost fragen, wie viel ist dieser Handschlag überhaupt wert? Weder Wladimir Putin noch Petro Poroschenko scheinen derzeit ein echtes Interesse an einem Waffenstillstand zu haben. Denn heute sollen nach ukrainischen Angaben schon wieder russische Panzer und Truppentransporter in die umkämpften Gebiete vorgedrungen sein, um die Separatisten zu unterstützen. Und solange die nicht besiegt sind, wird sich auch Kiew nicht geschlagen geben. Also keine Waffenruhe in Sicht. Und dennoch soll es dafür nun einen Plan geben. Heribert Roth.
Sie protestieren vor dem Präsidentenpalast in Kiew. Hunderte Frauen und Männer, deren Söhne beim ukrainischen Militär gegen pro-russische Separatisten kämpfen. Sie hoffen auf einen schnellen Waffenstillstand in der Ostukraine. Gleichzeitig überwiegt bei vielen auch nach dem Gipfel in Minsk eher Skepsis. Mich ärgern die Verhandlungen mit Präsident Putin, denn ich glaube, dass sie am Ende doch zu nichts führen werden. Trotz des Krisengipfels in Minsk, auch heute wurde wieder geschossen in der Ostukraine, hier offenbar bei Donetsk. Heftige Gefechte zwischen pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee. Meldungen, dass russische Soldaten heute erneut die Grenze überquerten, wurden vom Nationalen Sicherheitsrat in Kiew am Abend nicht bestätigt. Beim Gipfel in Minsk waren sich jedenfalls alle Seiten einig, es müsse einen schnellen Waffenstillstand geben. Kreml-Chef Putin forderte seinen Amtskollegen Poroschenko auf, direkt mit den pro-russischen Separatisten zu verhandeln. Auch über einen zweiten Hilfskonvoi wurde gesprochen. Unklar ist, ob Kiew grünes Licht erteilen wird. Wir hoffen, dass die Lastwagen bald losfahren können in die Ostukraine. Ich bin sicher, es wird nicht der letzte Konvoi sein. Angesichts ausbleibender politischer Fortschritte im Ukraine-Konflikt richtete heute der ukrainische Ministerpräsident einen eindringlichen Appell an die NATO. Schlüsselentscheidungen seien beim Gipfel nächste Woche vonnöten, um der Ukraine zu helfen. Die Frauen und Männer heute vor dem Präsidentenpalast in Kiew hoffen jetzt vor allem auf eins, dass ihre Söhne lebend aus den Kampfgebieten in der Ostukraine zurückkehren.
Von einem anderen Konflikt gibt es bessere Nachrichten, und zwar aus Nahost. Nach dem wochenlangen Krieg stehen die Zeichen nun tatsächlich auf Entspannung. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Israel und Palästinenser im Gazastreifen haben die neue Waffenruhe bislang eingehalten. Außerdem wurden erste Vereinbarungen umgesetzt, die gestern getroffen worden waren. So öffnete Ägypten seine Grenze zum Gazastreifen wieder. Zahlreiche Palästinenser und Hilfslieferungen konnten passieren. Beide Seiten bereiten nun Gespräche vor, in denen die Bedingungen für einen langfristigen Waffenstillstand festgeschrieben werden sollen. Israel zog unterdessen Militär von der Grenze zum Gazastreifen ab. Das Bundeskabinett will die Verfolgung extremistisch motivierter Gewalttaten verbessern. So kann etwa die Bundesanwaltschaft künftig leichter die Ermittlungen an sich ziehen. Der Gesetzentwurf ist eine Konsequenz aus dem Versagen der Ermittler bei der Neonazi-Mordserie. Kritiker monieren, die geltenden Gesetze reichten aus, sie würden aber nicht entschlossen genug angewendet. Die Pläne für die Pkw-Maut sorgen innerhalb der Union für immer größeren Streit. Die nordrhein-westfälische Landesgruppe der CDU im Bundestag stellt sich gegen das Konzept von Verkehrsminister Dobrindt. Sie lehnt eine Abgabe für die Nutzung aller Straßen ab. Ihr Chef Hinze sagte, im Koalitionsvertrag sei eine reine Autobahnmaut verabredet. Er hoffe, dass es vor der Abstimmung im Bundestag eine Einigung geben werde. Zur Börse. Der Dow Jones schloss in New York bei 17.122 Punkten, leicht im Plus. Dagegen fiel der deutsche Aktienindex DAX auf 9.570. Thema an der Börse waren neue Erhebungen zum Verbraucherverhalten. Mehr von Markus Gürne.
Wir haben Angst vor den Krisen der Welt und davor, dass uns diese erst die Wirtschaft und dann den Wohlstand kaputt machen. Klingt dramatisch und braucht daher eine Einordnung. Richtig ist, dass es so einen Einbruch des Konsumklimas innerhalb von 4 Wochen seit Beginn der Erhebung 1980 noch nicht gegeben hat. Aber man sieht es, insgesamt bewegt es sich auf sehr hohem Niveau. Daher ist es eher ein Dämpfer eines bisher ganz guten Verlaufes. Wenn wir das Geld nicht mehr so gerne ausgeben, dann sparen wir eben wieder mehr. In den vergangenen Monaten war das aber nicht so in. Nun aber ist die Sparquote in diesem Monat wieder deutlich angestiegen. Etwa 5 Billionen Euro haben die Deutschen zusammen auf der hohen Kante. Tendenz eher steigend.
Als Anfang des Jahres in Deutschland über Einwanderer diskutiert wurde, also über Menschen, die sich meist, weil sie arm sind, hier eine bessere Zukunft versprechen, da plakatierte die CSU, wer betrügt, der fliegt. Nun möchte niemand einen Schwindler auch noch hofieren, aber dieser politische Slogan suggerierte, da kommen die Menschen vor allem aus Rumänien und Bulgarien hierher und statt anständig zu arbeiten, machen sie sich im deutschen Sozialsystem breit. Die Statistiken sagen zwar, ja, es kommen mehr Menschen aus diesen Ländern nach Deutschland, aber es arbeiten auch mehr von ihnen hier. Auch weil die deutsche Wirtschaft ja geradezu nach Fachkräften brüllt. Was die Bundesregierung heute als Gesetz gegen eine sogenannte Armutszuwanderung vorlegte, lautet Freizügigkeit ja, Missbrauch nein. Axel Finkenwirt.
Er ist gekommen, um bei uns zu leben. Die meisten Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien finden Arbeit. Doch die, die keine Arbeit finden, werden vom deutschen Sozialsystem aufgefangen. Sozialmissbrauch nicht ausgeschlossen. Aber wie dramatisch ist das Problem tatsächlich? Seit Monaten bearbeiten gleich 2 Minister das delikate Thema. Die heutige Bilanz stellt die Zuspitzungen in der Diskussion jedenfalls in Frage.
Es gibt kein flächendeckendes Problem der Armutszuwanderung aus europäischen Staaten nach Deutschland. Aber es gibt ein Problem in einigen Regionen und dort ist es auch erheblich.
Zur Bekämpfung von Sozialmissbrauch sollen zukünftig wieder Einreisesperren im Falle von Betrug ausgesprochen, das Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche auf 6 Monate befristet und Kindergeld-Doppelzahlungen durch die Vorlage einer Steuernummer verhindert werden. Außerdem erhalten die Kommunen mehr Geld für die Sozialkosten, 25 Millionen Euro Soforthilfe noch in diesem Jahr, insgesamt sogar 200 Millionen Euro.
Wir hoffen, dass die Kommunen, die wirklich betroffen sind, durch das, was wir hier verabredet haben, unmittelbar noch in diesem Jahr auch entlastet werden.
Wer betrügt, der fliegt. Mit diesem Slogan hatte die CSU die Diskussion befeuert. Den Bayern geht jedoch der Gesetzentwurf noch immer nicht weit genug. Beim Kindergeld soll noch gekürzt werden.
Wir sind mit dem Ergebnis grundsätzlich zufrieden. Das, was wir noch möchten, ist, dass die Höhe des Kindergeldes bei Kindern, die noch in ihren Heimatländern sind, auch angepasst werden kann an die dortigen Lebenshaltungskosten.
Es gebe keine Belege für Sozialmissbrauch, sagt dagegen die Linke und hält den Gesetzentwurf für überzogen.
Die CSU hat eine populistische Rolle gespielt. Sie hat rassistische Ressentiments damit beflügelt. Und ich denke, dass die CSU auf jeden Fall im Bundestag Rede und Antwort stehen muss, wenn sie wirklich belegen soll, was sie hier angeblich immer wieder als Missbrauch behauptet.
Deutschland profitiere von der Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien, sagen die beiden Minister. Deshalb hoffen sie, dass ihre Maßnahmen auch zu einer Versachlichung der aufgeheizten Debatte beitragen.
Zuwanderung und Sozialmissbrauch. Ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Mit dem Gesetz gegen Armutsmigration ist es der Bundesregierung gelungen, die Debatte über Sozialmissbrauch zu entschärfen. Schon deshalb sind die neuen Regeln gut. Wichtig sind vor allem zwei Punkte. Zum einen wird den betroffenen, notleidenden Kommunen finanziell unter die Arme gegriffen. Zum anderen haben die zuständigen Minister Nahles und de Maizière klargestellt, dass Sozialmissbrauch in Deutschland kein flächendeckendes Problem ist. Zur Erinnerung, es war die CSU, die durch den groben und populistischen Slogan »Wer betrügt, der fliegt« die Diskussion über Sozialmissbrauch fast in hysterische Höhen getrieben hat. Ausgezahlt hat es sich für die bayerischen Zuspitzer aber nicht. Außer der Lufthoheit über einigen Stammtischen brachte die simple Phrase der CSU nicht viel ein. Das neue Gesetz ist nicht der große Wurf, aber es ist brauchbar. Es sagt Ja zur europäischen Freizügigkeit und Nein zum Missbrauch der Sozialsysteme. Und es ist vereinbar mit europäischem Recht. Das ist wichtig, denn Zuwanderung aus Bulgarien, Rumänien oder sonst woher ist und bleibt eine Chance. Denn die meisten Zuwanderer sind gut ausgebildet, wollen hier arbeiten, zahlen auch Steuern. Wie zu erwarten, kritisieren Linke, Grüne und Sozialverbände die neuen Regelungen. Leider vergreifen sich dabei insbesondere die Grünen in der Wortwahl. Ein Beispiel: Mit den geplanten Maßnahmen gegen den missbräuchlichen Bezug von Kindergeld trete die Regierung die europäische Idee endgültig in die Tonne. Ach herrje, ihr grünen Gutmenschen, habt ihr es nicht eine Nummer kleiner? Die europäische Idee ist bei der aktuellen Bundesregierung doch ganz gut aufgehoben.
Reinhard Becker kommentierte. Europa ist inzwischen für viele außerhalb des Kontinents so attraktiv, dass sie alles riskieren, um hier anzukommen. Die einen, weil sie im reicheren Kontinent ihr Glück suchen. Andere haben gar keine andere Chance, als sich selbst und das, was sie am Leib tragen, zu retten. Denn zu Hause in Syrien oder im Irak herrscht Krieg und sie leben jeden Tag in Todesangst. Auch heute wieder sind von der italienischen Marine hunderte Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gefischt worden. Einige konnten nur noch tot geborgen werden. In diesem Jahr sind allein in Italien 100.000 Asylsuchende angekommen. Besonders viele Jugendliche machen sich auf den gefährlichen Weg bis nach Deutschland und sind zum Teil Jahre unterwegs. Michael Hertler hat in Baden-Württemberg zwei getroffen, die es geschafft haben.
Die Wohngruppe für minderjährige Flüchtlinge des Christophorus-Jugendwerks in Freiburg. Jeweils zwei teilen sich ein Zimmer, zu zweit fühlt man sich sicherer. Acht Jungs, acht verschiedene Fluchtgeschichten, aber alle haben sie sich auf ihrer Flucht allein durchgeschlagen. Auch Reda aus Marokko. Seine Familie ist arm, er ist einfach los, ohne seiner Mutter etwas zu sagen. Ein Jahr lang hat sie geweint, sagt er.
Ich habe gesagt, ich werde ein Fußballprofi sein. Keine Angst, meine Mutter, ich kann gut Fußball spielen. Ich spiele mich SC Freiburg und dann alles bekommen, Pass bekommen, Geld bekommen und dann zurück in dein Land.
Der Nachtzug von Basel nach Kopenhagen. Die Bundespolizei kontrolliert regelmäßig. Die Rheintalstrecke ist zur Hauptreiseroute für minderjährige Flüchtlinge geworden. Übers Mittelmeer nach Italien. Wer es dann in den Zug schafft, hat gute Chancen, unbemerkt nach Deutschland zu kommen oder weiter. Von Schweden träumen die meisten.
Die Leute kommen mit Fahrkarten. Die werden auch von den Schleuserorganisationen mit Fahrkarten ausgerüstet. Man versucht ja, die Person von Punkt A nach Punkt B so reibungslos wie es geht zu bringen.
Mohammed ist mit 12 aus Afghanistan geflohen. In Freiburg macht er inzwischen eine Lehre als Beikoch. Seine Familie hat ihn weggeschickt, weil die Taliban ihn erst in die Prostitution und später in den Heiligen Krieg zwingen wollten. Wenigstens die Kinder sollten in Sicherheit kommen. 5 Jahre war er allein unterwegs.
Es gibt auch so viele Leute, die sind so unterwegs mit 10 Jahren. Das ich habe gesehen mit 8 Jahren. Ohne Mama, ohne Papa. Sie haben verloren seine Mama, Papa unterwegs in Wasser und so weiter Sachen. Aber wir haben keine andere Wahl.
Deutsch lernen ist das Wichtigste, um im neuen Land Fuß zu fassen. Solange die jungen Flüchtlinge noch minderjährig sind, dürfen sie auf jeden Fall in Deutschland bleiben, egal aus welchem Grund sie gekommen sind. Die meisten lernen begierig, denn wenn sie 18 werden, kommt es darauf an. Wer eine aussichtsreiche Zukunftsperspektive vorweisen kann, Lehrstelle, Ausbildung, der wird nicht abgeschoben.
Es gibt welche, die sind dann froh und glücklich, hier auch in Freiburg zu sein und schätze die Chance, die ihnen hier geboten werde und bleiben dann auch längerfristig da und kommen in eine Anschlusshilfe. Es gibt welche, die haben von vornherein den Plan, nur mal satt essen und ausschlafen und sind nach einiger Zeit wieder weg.
Für Reda und seine Freunde sind die ein Problem, die sich der Jugendhilfe verweigern und kriminell werden. Die haben schon im Heimatland auf der Straße gelebt, sich mit Drogengeschäften oder Diebstählen durchgeschlagen, erzählen sie. In Deutschland machen sie damit weiter. Reda und die anderen sind wütend auf diese Jungs. Sie machen uns unsere Zukunft kaputt, sagen sie.
Die anderen Jungs hier Stress machen und klauen und so. Wir denken alles zusammen, wir sind auch klauen und so. Das ist vor mir und vor diese Jungs schlecht, sehr schlecht.
Redas Profifußballträume könnten wahr werden. Wenn er weiter so hart trainiert, dann darf er in der B-Jugend des Freiburger SC spielen. Das hat ihm der Jugendtrainer versprochen.
Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, eingeleitet. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Lagarde wird fahrlässiges Verhalten vorgeworfen. Sie soll vor 6 Jahren als französische Finanzministerin dafür gesorgt haben, dass ein Geschäftsmann in einem Streit über Schadensersatz bevorzugt behandelt wurde. Lagarde kündigte an, rechtlich gegen das Ermittlungsverfahren vorzugehen. Einen Rücktritt als IWF-Chefin lehnte sie ab. Im Streit über die Arzthonorare hat es überraschend schnell eine Einigung gegeben. Krankenkassen und Ärztevertreter beschlossen heute eine Erhöhung um 800 Millionen Euro für das nächste Jahr. Deutlich weniger als die ursprünglich geforderten 5 Milliarden Euro. Erhöht werden auch die Zahlungen der Kassen für Fachärzte und Hausbesuche. Die Gewerkschaft der Lokführer ist im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zum Streik entschlossen. Die GDL sei dazu gezwungen, wenn es von der Arbeitgeberseite keine neuen Angebote gebe, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Wieselski auf einem Aktionstag in Fulda. Die GDL fordert 5% mehr Lohn und 2 Stunden weniger Wochenarbeitszeit. Außerdem will sie auch für andere Bahnbeschäftigte verhandeln und so der mitgliederstärkeren Gewerkschaft EVG Konkurrenz machen. Bayer Leverkusen hat die Gruppenphase der Fußball-Champions League erreicht. Das Team von Trainer Schmidt bezwang den FC Kopenhagen soeben mit 4:0. Auch das Hinspiel gegen den dänischen Meister hatten die Leverkusener für sich entschieden.
Im für Trainer Roger Schmidt und Leverkusen laut Vereinsführung wichtigsten Spiel des Jahres startet Bayer in Rot-Schwarz gegen Kopenhagen sofort voll durch. Direkt das 1:0 durch Son. Am Samstag hatte Leverkusen in der Liga nach nur 9 Sekunden getroffen, heute nach 69. Kopenhagen dadurch sichtlich eingeschüchtert, die 7. Minute, der Freistoß von Çalhanoğlu abgefälscht, auch Bayers 2. Torschuss, ein Treffer. Nach einer halben Stunde nach Foul an Jedwai, Elfmeter für Leverkusen, Kießling mit dem 3:0. Im 4. Pflichtspiel bereits Kießlings 8. Tor. Kopenhagen tut bis dahin nur sich selbst weh. Nach der Halbzeit Bayer dann nicht mehr ganz so konzentriert, die Folge, die allererste Möglichkeit für die Gäste, Tutu im Pech. Im Endeffekt ist es nun aber nur noch ein besseres Trainingsspiel für Leverkusen. Kießling besorgt den Rest, 4:0 das Ergebnis am Schluss. Bayer und Roger Schmidt feiern den Einzug in die Champions League.
So, ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen werden sich erinnern an diese unverwechselbare Stimme. Diese ätherische Dame war die Popkönigin einer ganzen Generation, die wie ich nächtelang vorm Kassettenrekorder saß, im Schlafzimmer einen Ausdruckstanz hinlegte und den ganz schlimmen Liebeskummer in Liedern wie Wuthering Heights ertränkte. Kate Bush. Und so feengleich sie damals sang, so entschwand sie auch. 35 Jahre lang war nichts von ihr zu sehen, bis gestern. Annette Dittert über einen wieder auferstandenen Mythos.
Rätselhaft war sie immer, elfenhaft versponnen in ihrem eigenen Universum. Was der Rest der Welt von ihr erwarten könnte, Kate Bush hat das nie interessiert. Und wenn die Welt nach diesem Auftritt 1979 35 Jahre auf das nächste Konzert von ihr warten muss, dann musste die Welt eben genau so lange warten. Und sie wartete bis gestern Abend. Als Tausende wieder hierher kamen ins Londoner Apollo, wo sie damals das letzte Mal auftrat. Ich habe geschworen, dass ich dafür, egal wo ich bin, herkomme. Und so habe ich jetzt den Atlantik dafür überquert. Sie transportiert dich in eine andere Welt. Sie ist eine Ausnahmekünstlerin und so zeitlos. Und weil Kate Bush eben tut, was sie will, mussten die Kameras leider draußen bleiben. Selbst ihre Fans forderte sie auf, die Handys zu Hause zu lassen, die Musik direkt zu erleben. Und dann erschien sie. 35 Jahre später, barfuß, in wallendem Gewand, die Stimme ein wenig tiefer. Einzig diese drei Fotos wurden anschließend veröffentlicht. Nach einer Show, die alles übertraf, was selbst die Hardcore-Fans von diesem Abend erwartet hatten. Es war unfassbar schön, magisch. Das verrückteste Spektakel, das man je sehen wird. Es war faszinierend. Das war kein Konzert, sondern eine Reise mit Geschichten und Musik. Und dann flog sie davon als große schwarze Krähe. Das war ein Ende. Die Presse heute Morgen ähnlich benommen. Die Schlagzeilen überall gleich. Das Konzertereignis des Jahres. Das war Futter fürs Gehirn, diese Musik. Da sind so viele Gedanken und Gefühle provoziert worden. Das ist nicht einfach Popmusik. Und deshalb war das so ein Erfolg. Alles, was sie tut, hat so viele Ebenen. Sie ist einfach tiefgründig. Kate Bush. Nach 35 Jahren ist sie wie aus dem Nichts wieder da. Die Welt hat ein bisschen auf sie warten müssen, aber das Warten hat sich gelohnt.
Im Video zu ihrem Song Cloud Busting steht Kate Bush übrigens am Ende neben einer merkwürdigen Maschine und macht damit Regen, was uns leider zum Wetter bringt, denn von Regenmachmaschinen gab es zuletzt außer im Norden offensichtlich allerhand. Carsten Schwanke, gibt es denn demnächst die Sonnenmacher, die dran sind?
Es gibt auf jeden Fall die Sonnenmacher. Kate Bush kann ihre Maschine allerdings am Freitag schon wieder auspacken, denn dann kommen die nächsten Regenschauer. Aber zunächst haben wir den Donnerstag vor uns und der bringt vor allem im Norden und auch in der Osthälfte Deutschlands reichlich Sonnenschein. 10 bis 12 Stunden sind möglich. Im Westen allerdings sieht es morgen dann doch schon wieder eher mau aus. Warum? Weil ein neues Tief heranrückt und die Wolken dieser Warmfront erreichen morgen im Verlauf des Nachmittags dann auch den Westen Deutschlands. Wobei, wie gesagt, morgen bleibt es erstmal noch weitestgehend trocken. In dieser Nacht ist es auch trocken. Jetzt aktuell fallen die letzten Regentropfen Richtung Berchtesgadener Land. Danach bildet sich nach dem kräftigen Regen, den es heute im Süden Deutschlands gab, vor allem im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, örtlich dichter Nebel. Und hier sehen wir schon die neuen Wolken dieses neuen Tiefs, die auch schon in der Nacht jetzt im Westen aktuell ankommen, aber wie gesagt noch nicht dramatisch sind. Die Temperaturen gehen, weil die Nacht oftmals klar ist, weit zurück auf einstellige Werte. Ausnahme unter den Wolken im Westen, da sind es 12, 13 Grad. Oder auch an den Küsten bleibt es wärmer. In den Mittelgebirgen kann es übrigens örtlich leichten Frost geben. Tja, und morgen Vormittag starten wir dann mit viel Sonnenschein, spätestens nach Nebelauflösung. Und das gilt für den gesamten Norden, für den Osten und später dann auch Nacht, neben der Nebel weg ist, für den Süden. Im Westen haben wir lockere Wolkenfelder. Anfangs kommt noch die Sonne durch. Am Nachmittag wird es hier allerdings dann stark bewölkt weitergehen. Aber wahrscheinlich erst am späten Nachmittag oder zum Abend wird es dann hier Richtung Niederrhein die ersten Regentropfen geben. Zögerlich, viel Regen ist es nicht. Und meistens bleibt der Nachmittag auch morgen recht feucht. freundlich und es wird morgen noch wärmer als heute. Und das deutschlandweit. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad in Hannover und in Stuttgart können es 25 Grad werden. Im Markgräfler Land und am Hochrhein sogar bis zu 26. Der Wind weht meistens schwach aus westlichen oder südlichen Richtungen. In den nächsten beiden Tagen, ich sagte es ja schon, am Freitag kann wieder die Regenmaschinerie von Kate Bush angeworfen werden. Da kommen neue Schauer oder Gewitter auf uns zu. Nur im Südosten wird es noch einmal warm. Der Samstag dann überall leicht wechselhaft bei 20 bis 22 Grad. Nächste Woche, das will ich noch erzählen, könnte es vielleicht mit diesen ansteigenden Temperaturen vielleicht doch noch einen kleinen Spätsommer geben.
Das klingt super. Danke, Carsten. Ich darf Ihnen noch das Nachtmagazin empfehlen mit Gabi Bauer. Sie meldet sich heute um 0.20 Uhr und wir sehen uns morgen wieder nach einem offenbar meist wohl sonnigen Tag. Genießen Sie ihn. Tschüss.